NDR Info. Themen des Tages.
Eine der Schlagzeilen lieferte der Wirtschaftsflügel der CDU. Die sogenannte Mittelstands- und Wirtschaftsunion will das Recht auf Teilzeitbeschäftigung begrenzen. Der Antrag für den nächsten CDU-Bundesparteitag ist bereits fertig. Ein Thema in diesen 25 Minuten. Und wir schauen auf die anhaltenden Proteste gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE, die massiven Einschränkungen durch den Wintersturm in den USA, auf die Reaktionen nach den Friedensgesprächen für die Ukraine in Abu Dhabi, schauen zurück auf die Grüne Woche und voraus auf den Nordseegipfel. Willkommen zu diesen Themen des Tages. Ich bin Ulrike Heckmann. Nach dem erneuten tödlichen Zwischenfall gestern bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE haben in der betroffenen Stadt Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota hunderte Menschen gegen das Vorgehen der Behörden gegen Einwanderer demonstriert. Auch in vielen anderen US-Städten waren in den letzten Tagen Menschen gegen die von Donald Trump angeordneten Abschieberazzien auf die Straße gegangen. Nina Barth.
Nach dem Tod des 37-Jährigen haben Bürger in Minneapolis eine Mahnwache abgehalten. In der Nähe des Wohnortes des Mannes, ein 37 Jahre alter Krankenpfleger auf der Intensivstation eines Krankenhauses, haben sie Blumen, Plakate und Kerzen niedergelegt. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums war der Mann bewaffnet. Ein Grenzschutzmitarbeiter habe ihn aus Notwehr erschossen. Heimatschutzministerin Kristi Noem sprach von inländischem Terrorismus. Die Eltern des Getöteten bezeichneten die Darstellung in einer Stellungnahme als widerliche Lügen. Auf Social Media veröffentlichte Videos scheinen der Darstellung des Heimatschutzministeriums auch zu widersprechen. Aufnahmen zeigen, wie der 37-Jährige von mehreren Bundesbeamten umringt und zu Boden gebracht wird. Dann fallen mehrere Schüsse. Auf keinem der Videos ist zu sehen, dass der Getötete die Waffe gezogen hat. Der Gouverneur von Minnesota und der Bürgermeister von Minneapolis haben US-Präsident Donald Trump erneut aufgefordert, die Bundeskräfte der Einwanderungs- und Grenzschutzpolizei abzuziehen. Sie säen Chaos und Gewalt, erklärte Gouverneur Tim Walz. Ein Richter hat eine einstweilige Verfügung zum Schutz der Beweismittel erlassen. Geklagt hatten die Behörden von Minnesota. Sie werfen den Bundesbehörden vor, Beweismittel zurückzuhalten.
Bisher hatten die Teilnehmenden an den Demonstrationen gegen das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE den Wetterbedingungen getrotzt. Doch inzwischen tobt in weiten Teilen der USA ein heftiger Wintersturm. Hunderttausende Haushalte waren heute von Stromausfällen betroffen. In mindestens 20 Bundesstaaten riefen die Behörden den Notstand aus. Tausende Flüge wurden gestrichen. Der Nationale Wetterdienst warnte vor erheblichen Einschränkungen durch glatte Wege und Straßen und Auswirkungen von Schnee und Schneeregen bis weit in die kommende Woche. Noch einmal unsere Korrespondentin Nina Barth aus Washington.
Ja, also dieser Wintersturm hat jetzt auch die Ostküste erreicht. Es schneit in Washington und in New York und es ist richtig kalt. Heute Morgen waren es in Washington -9 Grad. In New York war es sogar noch kälter. Dort sind gestern auch 3 Menschen tot gefunden worden. Das waren Obdachlose, die wahrscheinlich erfroren sind. Morgen sollen die Schulen geschlossen bleiben, auch die meisten Behörden bleiben zu. Und zwar nicht nur an der Ostküste. Über den Süden und Teile des Mittleren Westens ist der Wintersturm gestern schon gefegt. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel in Oklahoma und in Texas viel Schnee gefallen ist, was dort überhaupt nicht oft vorkommt. Und gefährlich ist vor allem das Eis. Das hat jetzt auch schon dazu geführt, dass im Moment fast 900.000 Menschen in den USA keinen Strom haben. Die meisten bisher im Süden, in Tennessee, Mississippi und Texas. Es ist mehr als die Hälfte der USA von diesem Wintersturm betroffen. Die Bundesstaaten haben an die Bewohner appelliert, nur rauszugehen, wenn es wirklich nicht anders geht. Eben weil es sehr glatt ist zum Teil oder noch wird. Und wer heute vorhatte, irgendwohin zu fliegen, der hat wahrscheinlich Pech. Allein heute sind fast 11.000 Flüge in den USA gestrichen worden aus Sicherheitsgründen. Gestern waren es auch mehr als 4.000 Flüge und morgen sollen es, Stand jetzt, auch noch mal mehr als 2.000 sein, wobei diese Zahl wahrscheinlich noch mal steigen wird. Und auch die Lufthansa hat ja Flüge in die USA gestrichen, vor allem die an die Ostküste.
In Deutschland bringt der nächste Tiefausläufer in der Nacht von Südosten her Niederschlag und Glätte. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für das östliche Mecklenburg und das mittlere und südliche Vorpommern herausgegeben. Und zwar für den Zeitraum von heute 23 Uhr bis 8 Uhr morgen früh. Bei leichtem Dauerfrost bestehe die Gefahr von Glatteis durch gefrierenden Regen. Direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, das gab es zuletzt am Anfang der seit 4 Jahren andauernden russischen Invasion des Nachbarlandes, damals ergebnislos moderiert von der Türkei. Jetzt brachten die USA die Delegationen an einen Tisch und die bezeichneten den Dialog, obwohl er von Luftangriffen auf ukrainische Städte flankiert war, als konstruktiv. Aber Ergebnisse zeichnen sich nach dem Ende dieser Runde nicht ab, wie Lia Becker zusammenfasst.
Je 3,5 Stunden, so lange sollen die Delegierten aus den USA, Russland und der Ukraine am Freitag und Samstag verhandelt haben. So berichten es russische Nachrichtenagenturen. Die Gespräche seien tragfähig gewesen. Gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS sagte Sergei Rybkov, stellvertretender Außenminister Russlands, dass die russische Seite auf den Positionen beharre, die mit den USA in Anchorage, Alaska getroffen wurden. Auf Details ging er nicht ein. Im August vergangenen Jahres trafen Putin und Trump in Alaska aufeinander. Dabei wurden keine Beschlüsse gefasst. Die beiden Parteien hätten aber über die russischen Gebietsansprüche in der Ukraine gesprochen. Moskau will, dass die Ukraine den Donbass vollständig an Russland abtritt. Dafür wäre Russland bereit, aus einigen besetzten ukrainischen Gebieten abzuziehen. Als Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kurz vor Beginn der Verhandlungen in Abu Dhabi von Journalisten auf die sogenannte Anchorage-Formel angesprochen wird, äußert er sich gewohnt bedeckt. Es sei nicht, Zitat, zweckmäßig über die Details jener Bestimmungen zu sprechen. Zitat Ende. Für Russland ist die Frage nach dem Donbass innenpolitisch hochrelevant. Nach der Durchführung von Scheinreferenden in 4 ukrainischen Gebieten hat Moskau im Oktober 2022, rund 8 Monate nach Beginn der sogenannten Spezialoperation, die betroffenen Gebiete völkerrechtswidrig annektiert. Nun gehören unter anderem Luhansk und Donetsk, gemeinsam Donbass genannt, laut russischer Verfassung zum eigenen Staatsgebiet. Die Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA sollen wohl kommende Woche fortgeführt werden.
Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte die ersten direkten Verhandlungen über den US-Plan zur Beendigung des Krieges konstruktiv. Man habe viele Themen besprechen können. In der ukrainischen Bevölkerung hingegen überwiegt die Skepsis. Susanne Petersen für Tagesschau 24.
In der Ukraine glaubt derweil kaum jemand mehr, dass Russland es ernst meint mit Friedensbemühungen. Ich weiß nicht, wer noch Hoffnungen hat, dass die Russen sich ändern werden. Nun, ich rechne überhaupt nicht damit. Wir verfolgen diese Verhandlungen nicht einmal mehr. Wir glauben nicht mehr daran. Wir verfolgen nur noch die Energieabschaltung, den Luftalarm, das ist alles. Seit Wochen greift Russland gezielt Energieanlagen im ganzen Land an, auch zwischen den Verhandlungstagen. Millionen Menschen sind ohne Strom, Wasser und Heizung bei bitterer Kälte. Diese Ziegelsteine haben wir in einem Baumarkt gekauft. Wir heizen sie auf und bringen sie ins Zimmer, damit wir einen Ort zum Aufwärmen haben. Auf gut 5 Grad bringen sie es hier so. Die Nachbarinnen übernachten aktuell zusammen, um sich gegenseitig warm zu halten. In der nächsten Woche sollen die Gespräche wohl fortgesetzt werden. Doch Millionen Menschen in der Ukraine fragen sich, wie sie überhaupt die nächste Nacht überstehen sollen.
Soll man die Ukrainer gegen Russland weiter unterstützen oder nicht? Diese Frage scheint hierzulande die Gesellschaft zu spalten. Unter anderem werden immer wieder die finanziellen Kosten als Argument vorgebracht, die Hilfen einzustellen. Jetzt wurde eine Studie in München und Konstanz veröffentlicht, in der untersucht wurde, wie es mit der Unterstützungsbereitschaft in der Bevölkerung aussieht. Und die ist laut Studie groß. Es gibt auch Vorbehalte, aber die Kosten spielen offenbar keine große Rolle. Jan Kerkhoff.
Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität und der Universität Konstanz haben es sich nicht leicht gemacht. Sie haben 10.000 Menschen in Deutschland, den USA, in Großbritannien, Frankreich und Italien nicht einfach nur befragt, sondern ihnen Szenarien vorgesetzt. Darin mussten sie sich für bestimmte Strategien entscheiden, erklärt Lukas Rudolph von der Universität Konstanz.
Diese Strategien sind multidimensional. Die haben wir spezifiziert, indem sie dann unter anderem Outcomes für die Ukraine, was ihre Souveränität und territoriale Integrität betrifft, bezeichnet haben. Aber eben gleichzeitig auch menschliches Leid, das in der Ukraine durch den Krieg entsteht, auch auf russischer Seite durch den Krieg entsteht, und Unterstützungskosten und Eskalationsrisiken.
Die Befragten konnten keine einfachen Ja-Nein-Antworten geben, sondern mussten sozusagen einen Preis für ihre Antwort zahlen. Menschliche Opfer, Gefahr eines Atomkriegs, finanzielle Kosten. Trotzdem waren über 60% der Befragten in allen 5 Ländern bereit, die Ukraine zu unterstützen, so Lukas Rudolph.
Die Befragten wollen eine unabhängige Ukraine, die selbst über ihr Schicksal entscheiden kann, die der NATO beitreten kann, der EU, und die ihr gesamtes Territorium behält. Selbst dann, wenn dies menschliches Leid, ökonomische Kosten und Eskalationsrisiken mit sich bringt.
Vor allem die finanziellen Kosten spielen bei den meisten Befragten eine nur sehr geringe Rolle. Ihre Unterstützungsbereitschaft sank dann, wenn die hypothetische Zahl der Opfer stark anstieg und die Gefahr einer Eskalation mit Nuklearwaffen drohte, so Paul Turner von der Uni München, der ebenfalls an der Studie beteiligt war.
Die größten Einschränkungen oder die größte Sensibilität, die die Respondenten hier zeigen, das ist vor allem bei der Gefahr einer nuklearen Eskalation. Da reagieren sie sehr sensibel.
Und es zeigten sich Meinungslager. Etwa 1/4 der Befragten sind Anhänger des transatlantischen Bündnisses, also pro-westlich. Sie unterstützen die Ukraine bedingungslos. Auf der anderen Seite stehen ebenfalls 25% der Befragten, die das westliche Bündnis ablehnen, sagt Lukas Rudolph.
Und diesen Befragten war es egal, ob die Ukraine oder wie die Ukraine aus diesem Krieg herauskommt. Ob mit keinen oder mit sehr hohen territorialen Zugeständnissen an Russland. Dieses Lager war sogar dafür, dass die Ukraine beispielsweise nicht der EU oder der NATO beitreten können sollte.
Jan Gerkow berichtete. Der Wirtschaftsflügel der CDU will den grundsätzlichen Rechtsanspruch auf Teilzeit abschaffen. Ein solcher Antrag der sogenannten Mittelstands- und Wirtschaftsunion mit dem Titel »Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit« solle Ende Februar auf dem CDU-Bundesparteitag eingebracht werden. Kaum ausgesprochen gab es auch schon Kritik. Der Vorstoß schade dem Zusammenhalt der Gesellschaft, so SPD-Fraktionsvize Schmidt. Der grüne Arbeitsmarktpolitiker Grau nannte den Begriff Lifestyle-Teilzeit respektlos. Und linken Fraktionschef Fellmann spricht von einem, Zitat, dreisten Vorschlag nach Gutsherrenart. Kritik kommt auch vom Sozialflügel der CDU. Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert schildert, wie die Mittelstands- und Wirtschaftsunion ihren Vorstoß begründet.
Da stehen zwei Gründe im Vordergrund. Zum einen der Fachkräftemangel in Deutschland. Arbeitgeber suchen ja händeringend nach gut ausgebildetem Personal. Und wenn schon jemand im Betrieb ist, aber nur halbtags arbeitet zum Beispiel, dann ist es vielleicht leichter, wenn der Vollzeit arbeitet, weil er sich ja schon auskennt. Ein zweiter Grund ist die Gerechtigkeit. Wer nur Teilzeit arbeitet, der zahlt ja auch dementsprechend weniger ein in die Sozialsysteme. Aber er bekommt die volle Leistung, zum Beispiel im Gesundheitssystem oder später, wenn er zum Beispiel eine geringere Rente bekommt und dann aufstocken muss. Da muss dann der Staat einspringen und das ist nicht fair, sagt Gitta Konnemann vom Mittelstandsflügel der CDU. Sie meint nämlich, Leistung und Solidarität gehören zusammen. Sonst müssten nämlich die, die Vollzeit arbeiten und die das Land am Laufen halten, die Lifestyle-Teilzeitarbeiter, wie sie das nennt, auch noch mittragen. Mittlerweile arbeiten 40% in Teilzeit. Die Quote ist so hoch wie noch nie zuvor. Anfang der 90er Jahre haben noch 80% Vollzeit gearbeitet. Vor allem Frauen sind weniger im Job. Jede zweite Frau arbeitet Teilzeit. Bei den Männern sind es nur 13%. Aber nicht immer freiwillig. Viele können gar nicht Vollzeit arbeiten, weil sie sich um Kinder oder um kranke Angehörige kümmern müssen. Und darum will die Mittelstandsunion da auch Ausnahmen gelten lassen. Sie sagt, wer pflegt oder Kinder erzieht oder sich weiterbildet, der soll nach wie vor ein Recht auf Teilzeit haben. Bisher hat jeder Arbeitnehmer in Deutschland ein Recht auf Teilzeit, wenn er seit mehr als 6 Monaten im Unternehmen arbeitet und wenn da mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt sind. Wenn dann nicht betriebliche Gründe dagegen stehen, muss der Arbeitgeber dem Wunsch nach Teilzeit zustimmen. Kritik an dem Vorschlag gibt es aus der eigenen Partei. Dennis Radke vom Sozialflügel der CDU, der hat in Funke Mediengruppen gesagt, dass er findet, dass das Pferd so von der falschen Seite herum aufgezäunt wird. Statt etwas zu verbieten, sollte man erstmal die Rahmenbedingungen verbessern für Kinderbetreuung und für Altenpflege, damit dann vor allem Frauen eher die Chance haben, sich dazu entscheiden, Vollzeit arbeiten zu gehen. Aber wie man das regeln will, also zum Beispiel ab wann man die Pflege oder die Erziehung von Kindern jemand anderem überlassen will, um dann arbeiten zu gehen, das sollte jede Familie für sich selbst entscheiden können, so Dennis Radke.
In Berlin ist vor einer Dreiviertelstunde die diesjährige Grüne Woche zu Ende gegangen. Es war die 90. in 100 Jahren Messegeschichte. Passend dazu gab es etwa eine historische Landmaschinenausstellung und eine Blumenausstellung im Stil der 1920er Jahre. Partnerland war in diesem Jahr Mecklenburg-Vorpommern. Rund 350.000 Besucherinnen und Besucher kamen, 40.000 mehr als im Jahr zuvor. Anna Korwes.
Der eigentliche Publikumsmagnet, wie eh und je, Speis und Trank. Ob Algenbrot und Schnaps, der nach Käsekuchen schmeckt, oder eher Bodenständiges.
Der Grünkohl, der war der Wahnsinn, aus der Prignitz, ja. Gemixt Weißkohl, Braunkohl und Grünkohl.
Die Fischräucherei Seeperle aus Wismar ist bei jeder Grünen Woche dabei. Nach zwei schwächeren Messejahren freut sich Inge Hagendorf über viel Kundschaft.
Also wir hatten ja zwei Tage, wo wir fast ausverkauft waren. Salate sind ausgegangen.
Was ist der besondere Renner?
Matthias. Matthias und Backfisch, ja.
Auch bei der Zahl der Aussteller ist die Tendenz leicht positiv. Eine schöne Sache im 100. Jubiläumsjahr findet Grüne Woche-Direktor Jäger, der auch selbst 20. Dienstjubiläum feiert. Sein persönliches Highlight?
Die Öffnungsveranstaltung. Wir hatten den Bundespräsidenten da. Durch den Bundespräsidenten hatte das eine hohe Würdigkeit. Und wir haben das ganze Konzept auf diese 100 Jahre abgestellt und es ist einfach aufgegangen. Und meine Lieblingsschauspielerin Andrea Sawatzki hat die Moderation gemacht.
Da wurden Sie belohnt für Ihr Jubiläum.
Stimmt, ich habe tatsächlich eine Autogrammkarte bekommen, was mich sehr freut.
Apropos Prominenz, gerade die politische war bei dieser Grünen Woche zahlreicher vertreten als sonst ohnehin schon. Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands, hat sich in vielen Gesprächen die Stimmbänder noch rauer geredet.
Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine starke heimische Landwirtschaft haben. Denn die ist der Garant für Ernährungssicherung. Das haben wir dem Bundeskanzler gesagt, dem EU-Agrarkommissar. Landwirtschaftsminister, waren ja 80 Landwirtschaftsministerinnen und Minister da.
Das agrarpolitische Top-Thema außerdem natürlich das Handelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten. Für den Bauernverband ein Dilemma. Einerseits fürchtet er die südamerikanische Konkurrenz, hält das Abkommen andererseits für nötig, um die EU im globalen Wettbewerb zu stärken. Ruckwied ist durchaus kein Fan des Abkommens, dass es nach der Abstimmung im EU-Parlament jetzt aber eine Extraschleife über den Europäischen Gerichtshof drehen muss, kommentiert er trotzdem so.
Das geopolitische Signal ist negativ.
Aus Berlin Anna Korwes. In Hamburg findet ab heute Abend der Nordseegipfel statt. Wie die Ostsee wird auch die Nordsee mehr und mehr ein politisch verbindendes Element der Anrainerstaaten. Es geht um Sicherheit, auch um Energiesicherheit. Beim Gipfel in Hamburg geht es den Regierungschefs um eine unabhängige Energieversorgung für Europa. Jenny Witt.
Die Nordsee als größtes Reservoir für saubere Energie weltweit. Das ist die Vision der Anrainerstaaten. Strom und grüner Wasserstoff aus Windenergie sollen große Mengen fossiler Brennstoffe ersetzen und die Energieversorgung so krisensicherer machen. In Hamburg wollen die Staatschefs den Ausbau der Energieinfrastruktur vorantreiben. Die Zusammenarbeit der Staaten sei von zentraler Bedeutung für ein wirtschaftsstarkes und unabhängiges Europa, so Bundeskanzler Friedrich Merz. Morgen begrüßt er die Staatschefs im Hamburger Rathaus. Heute Abend treffen sich schon die Energieminister der beteiligten Staaten, darunter Norwegen, Großbritannien und Frankreich. Ihr Ziel? Bis 2050 sollen Windräder mit 300 Gigawatt Leistungspotenzial in der Nordsee stehen. Zusätzlich zu den Anrainerstaaten sind auch Vertreter der NATO und der Europäischen Kommission zum Gipfel eingeladen.
Noch ein Blick zu unseren Nachbarn im Osten. Es ist die größte Bürgerbewegung in Polen. Der große Spendenmarathon, der einmal im Jahr stattfindet, um dem maroden polnischen Gesundheitssystem zu helfen. Seit mehr als 3 Jahrzehnten gibt es die Aktion. Großes Orchester wird sie genannt. Heute war es wieder soweit. 120.000 Freiwillige waren unterwegs, unterstützt von Prominenten und sogar ganzen Schulklassen. Unsere Korrespondentin Marta Wilczynski mit Eindrücken.
Ich mag es zu helfen und ich selbst war ein Frühchen und lag in einem Brutkasten mit eben diesem Aufkleber. Und deswegen habe ich heute beschlossen, einfach mitzumachen. Die 13-jährige Basia zeigt auf die Aufkleber in ihrer Hand. Rote Herzen mit der Aufschrift Wielka Orchestra Świątecznej Pomocy, großes Orchester der Weihnachtshilfe. Seit dem Morgen ist sie mit ihrer Familie in Warschau unterwegs und verteilt die Herzaufkleber an alle, die ein paar Zloty in ihre bunte Spendenbox werfen. Später werden solche Aufkleber medizinische Geräte in ganz Polen markieren, die dank dieser Spenden gekauft werden konnten. Das ist eine wunderschöne Aktion, unterstreicht auch Basias Mutter Silvia. Sie hat meinen Kindern geholfen, zu überleben. Seit 34 Jahren sammelt das große Orchester Spenden und erzielt von Jahr zu Jahr neue Rekorde. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 289 Millionen Zloty für die Ausstattung von Kinderkrebsstationen zusammen. Umgerechnet sind das 68,8 Millionen Euro. Und auch heute, am finalen Spendentag, sind die Familien, Paare und kleinen Grüppchen kaum zu übersehen, die sich freiwillig beteiligen. Ebenso wie diejenigen, die bereits gespendet haben und ein rotes Herz auf ihrer Jacke, Tasche oder Mütze tragen. Ich habe 200 Zloty dafür vorgesehen. Ich habe sie nur in 20 Zloty-Scheine gewechselt, damit ich mehr Kindern einen Schein in die Dose geben kann. Einmal im Jahr kann ich das für das Orchester ausgeben. Ja, wir haben gespendet, wie jedes Jahr. Wenn es kein Geld von der Regierung für das Gesundheitswesen gibt, zählt jede Aktion und jeder Zloty. Gesammelt wird aber nicht nur heute auf der Straße. Seit Tagen schon werben Medien für diverse Aktionen, an denen sich auch Prominente und Politiker beteiligen. So versteigert beispielsweise Premierminister Donald Tusk seine Fußballschuhe und eine Einladung zu Kaffee und Keksen in seinem Büro. Jerzy Owsiak, Mitbegründer und prominentester Vertreter des großen Orchesters, sieht in all dem ein Zeichen, dass die Polinnen und Polen hinter der Aktion stehen. Gerade in den vergangenen Jahren hatte er mit viel Gegenwind zu kämpfen, unter anderem, weil die nationalpopulistische PiS dem 72-Jährigen vorwarf, mit dem großen Orchester die katholische Caritas zu untergraben. So wurden die roten Herzen zum Politikum. In diesem Jahr aber, so Owsiak, sei von all dem nichts mehr zu spüren. Und weil die Polen so viel unterwegs sind, hätten sie etwas noch nie Dagewesenes erreicht, erklärt Owsiak kurz nach Eröffnung des heutigen Spendenmarathons. Nämlich die Aktion in die gesamte Welt zu tragen. Das große Finale aber findet in der polnischen Hauptstadt statt. Wenn am Abend viele bekannte Musikerinnen und Musiker auf der Bühne stehen und dem Namen Großes Orchester alle Ehre machen. Dann wird auch bekannt gegeben, wie viel Geld die tausenden Freiwilligen heute in ihren Spendendosen gesammelt haben.
Aus Warschau, Mata Wilczynski, damit zum Sport. Ein Bundesliga-Sonntag beim Fußball ganz ohne norddeutsche Beteiligung. Das ist ungewöhnlich interessant, aber trotzdem, Tom Gernke.
Vielleicht. Jo, wunderbar. Jetzt hört man mich draußen. Das war ein Bundesliga-Sonntag, Ulrike, du hast es gesagt, der interessant trotzdem war, denn etwa Gladbach war im Einsatz und die Borussia, die hängt da unten mit drin im Abstiegskampf. Genauso wie Wolfsburg, der Hamburger SV, Werder Bremen und auch St. Pauli. Und das dürften all diese Clubs gerne hören. Mönchengladbach verlor zu Hause mit 0:3 gegen den VfB Stuttgart und bleibt damit in Sichtweite für die Nordclubs im Kampf gegen den Abstieg. Aktuell läuft noch die Partie zwischen Freiburg und Köln. Da steht es Mitte der zweiten Hälfte 2:1. Schauen wir in die zweite Liga, auch dort kein Nordclub im Einsatz, aber es wurde immerhin Geschichte geschrieben, denn Edin Dzeko, der Ex-Wolfsburger, traf bei seinem Debüt für den neuen Club Schalke 04 und ist mit 39 Jahren und 314 Tagen der älteste Torschütze der zweiten Liga.
Mit dem Tor natürlich sehr, sehr happy, weil das war mein erstes Spiel hier für diese, in diesem geilen Stadion mit diesem überragenden Publikum.
Ja, Schalke holte auch seinetwegen einen Punkt beim 2:2 gegen Kaiserslautern. Und damit sind wir in der dritten Liga und da bleibt Hansa Rostock auch in der 12. Ligapartie hintereinander ungeschlagen. Ein 4:0 in Mannheim, Jan Dittjogheit.
Mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze brachte Jonas Dirkner die Rostocker schon nach 12 Minuten in Führung. Nach einer halben Stunde spielte die Brinkmann-Elf dann eine gelb-rote Karte des Mannheimers Ive in die Karten. 9 Minuten später sorgte Andreas Vogelsammer noch vor der Pause für eine 2-Tore-Führung. Nach dem Wechsel wurden die Mannheimer zunächst stärker, aber der eingewechselte Emil Holten beseitigte in der 75. Minute mit dem 3:0 letzte Zweifel. Die ersten 3 Hansa-Tore wurden übrigens von Top-Torjäger Naderi vorbereitet. Der wurde dann für Ken Zombie ausgewechselt und der wiederum mit dem 4:0 in der 85. Minute setzte den Schlusspunkt. Durch diesen Sieg springen die Rostocker zurück auf Tabellenplatz 4.
Ja, und etwas abreißen lassen muss unterdessen der VfL Osnabrück. Nach dem 1:1 gegen 1860 München rutschen die Niedersachsen ab auf Rang 6. Großen Jubel, den gab es in Hamburg, denn zum ersten Mal seit der Rückkehr in die Frauenbundesliga hat der Hamburger SV mal wieder einen Heimsieg feiern können, ein 2:1 im Kellerduell gegen Essen. Bremen holte unterdessen einen Punkt beim 1:1 gegen Nürnberg. In knapp anderthalb Wochen, wir wissen es alle, beginnen die Olympischen Winterspiele und einer, der scheint richtig gut drauf zu sein, Slalomfahrer Lino Strasser, der raste in Kitzbühel aufs Podest, wurde Dritter und anschließend wurde er auch sentimental.
Das ist die Kirsche obendrauf, das ist das, was die Leute sehen und feiern. Ich natürlich auch, aber der Weg dorthin, die Zweifel, die zu überwinden und da eine Lösung zu finden, daran zu wachsen, das ist das, was eigentlich Spaß macht und was mir heute auch wirklich etwas emotional werden lässt.
Ja, und emotional war es auch bei der Skiflug-Weltmeisterschaft. Das Team Japan gewann zum ersten Mal Gold. Deutschland wurde nur Vierter und das auch, weil der absolute Dominator aus Slowenien, Domen Preot, seine Skier vom Skispringen verlor und deswegen nicht mehr antreten durfte. Das ist ein absolutes Novum in der Geschichte der Skiflug-WM gewesen. Nachzuschauen und nachzulesen bei uns im Netz auf sportschau.de. Genauso wie eine ausführliche Analyse zum Viertelfinaleinzug von Tennisass Alexander Zverev bei den Australian Open. Denn am Morgen besiegte er seinen argentinischen Gegner glatt in 3 Sätzen.
Ich bin zufrieden mit dem Match. Also, aber klar, jetzt fängt die 2. Woche an. Die Matches natürlich werden schwerer. Ich werde mit vollem Fokus auf die Matches mich auch weiterhin konzentrieren. Und dann werden wir sehen, wie die Woche ausgehen wird.
Ja, im besten Fall hat der Hamburger noch 3 Matches. Das würde dann nämlich bedeuten, dass er im Finale um seinen allerersten Grand-Slam-Titel spielen würde.
So viel vom Sport mit Tom Gernke. Und das waren die Themen des Tages heute an diesem Sonntag mit Ulrike Heckmann. Sie finden die Sendung wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek.